Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
As president, I have a responsibility to act when our nation faces clear and present dangers. And that's what climate change is about.
US-Präsident Joe Biden, er benennt den Klimawandel als Gefahr für die Nation. Im Sommer war das, während eine Hitzewelle die nächste jagte und die Biden-Administration reagierte, unter anderem mit einem Förderprogramm, damit sich auch ärmere Familien eine bessere Klimaanlage kaufen können. Ja, das klingt sonderbar, zeigt aber ganz gut, wie zögerlich die Klimapolitik vom US-Präsidenten derzeit abläuft. Das ist offenbar jetzt vor den Midterms, vor den Zwischenwahlen, wo die Demokraten ihre Mehrheit im Kongress verlieren können, kein Gewinnerthema. Ja, im Gegenteil, die Republikaner machen die Demokraten für die gestiegenen Benzinpreise verantwortlich und sagen, das geschehe ja mit Absicht, damit die US-Amerikaner nicht mehr Auto fahren können, sondern alle den Bus nehmen sollen.
The Democrats and the left, they were not unhappy about high gas prices because they don't want you to drive. They want everybody to take a bus.
Sagt Marco Rubio, republikanischer Senator aus Florida, Präsidentschaftskandidat in der Vergangenheit und vielleicht auch in 2 Jahren. Vor diesem politischen Hintergrund schauen wir, wie sich das Klima ohne Rücksicht auf politische Mehrheiten sehr sichtbar erwärmt in Alaska, wo die Menschen bisher immer sehr dankbar waren für ihren Öl- und Gasreichtum. Ich bin André Zanto, hallo, und im größten US-Bundesstaat war unsere US-Korrespondentin Doris Simon unterwegs. Dort wird noch Auto gefahren, auf Straßen, die sich aber auch verändern, weil der Boden auftaut.
Die Spur ist breit, der Asphalt sieht frisch aus. Trotzdem muss man beim Fahren aufpassen wie ein Luchs. Risse in der Straße und Schlaglöcher an manchen Stellen ist an der Seite der Asphalt abgesackt. Willkommen im Klimawandel, sagt Geophysiker Matthew Sturm. Er forscht an der Universität von Alaska in Fairbanks, Schwerpunkt Schnee, Gletscher und Permafrost.
Jeder, der in Alaska auf den Straßen unterwegs ist, hat mitbekommen, dass es in den letzten 30 Jahren immer schlimmer geworden ist. Die sind ein einziges Chaos, weil sie auf dem Permafrostboden liegen. Sie sind wie Achterbahnen mit Schlaglöchern und allem drum und dran. Es wird immer schwieriger, den Klimawandel zu leugnen. Das heißt zwar nicht, dass alle Menschen finden, man müsse etwas dagegen unternehmen, aber es ist einfach schwieriger, ihn zu leugnen.
Permafrost ist ein mindestens 2 Jahre dauerhaft gefrorener Boden, der 80% der Fläche Alaskas bedeckt und in der Arktis bis zu 600 Meter dick sein kann. Doch der Dauerfrost taut. Tiefe Löcher und ständige Schäden an der Infrastruktur sind die Folge. Manchmal verschwindet auch ein ganzes Haus. Geophysiker Sturm beschreibt die Ausgangslage in Alaska. Es sei
ein Land oder eine Landschaft, die sozusagen zementiert ist mit Eis. Eis im Boden, Eis unter dem Boden, Eis über dem Meer. Und dann erwärmt man das. Da ist es keine Überraschung, dass langsam alles zusammenbricht.
Tauende Permafrostböden verursachen aber nicht nur Infrastrukturschäden. Sie setzen Kohlendioxide und Methan frei, die seit Jahrtausenden im Eis gespeichert sind und heizen so die Temperaturen und den Treibhausgaseffekt an. Das führt zur Versauerung von Meeren und hat Auswirkungen auf Flüsse und den Fischbestand. In manchen Teilen Alaskas ist der Lachs trotz strengen Fangmanagements dramatisch zurückgegangen. Mary Peltola führte die Fischkommission mehrerer Stämme am Kaskokwim-Fluss im Westen Alaskas. Diese legt fest, wie viel jedes Mitglied fischen darf. Früher sei der Fluss so voller Lachse gewesen, dass sie ständig an das Boot gestoßen seien, erinnert sich Peltola, die heute Alaska im US-Repräsentantenhaus vertritt.
Ich erinnere mich, wie ich als Sechsjährige beim kommerziellen Fischen Angst hatte, dass unser Boot überlaufen würde, weil es so voll mit Fischen war. Das ganze Boot hatte einfach keinen Platz mehr für einen weiteren Fisch. Und man hatte Angst, dass die Wellen kommen und das Boot überschwemmen würden. Und wissen Sie, selbst im Jahr 2009 war die größte Angst meines Mannes und von mir, als wir unser Netz überprüfen wollten, dass wir zu viele Fische haben würden, um sie selbst zu verarbeiten.
Dabei ist Lachs in Alaska kein Luxus, sondern ein Grundnahrungsmittel, auf das die Landbevölkerung angewiesen ist. Der Verkauf ist zudem eine der wenigen Möglichkeiten, um Geld zu verdienen.
Jetzt fangen wir eine einstellige Zahl von Fischen. Und natürlich sind wir für diese Fische dankbar. Aber 8 Fische, wenn man es gewohnt ist, 80 oder 100 zu fangen, das ist schon sehr, sehr besorgniserregend. Und das hat zu einer Menge Ernährungsunsicherheit geführt und zu einer Kaskade von Problemen.
Auch in diesem Jahr mussten mehrere Stämme in Alaska wieder mit Lachs von weit weg versorgt werden. Das empfinden die Menschen, die sich ihr Leben lang selbst versorgt haben, als Ohnmacht und als entwürdigend. Es gibt für sie keine Alternativen, sich anders mit Protein zu versorgen. Für den entsprechenden Einkauf im Supermarkt fehlt fast allen das Geld. Ohne die organisierte Unterstützung und den Lachs aus anderen Gegenden müssten viele Betroffene in der Region im Zentrum Alaskas hungern. Auch diejenigen Ureinwohner, die nicht betroffen sind, verfolgen die Entwicklung sehr genau. Penny Gage lebt mit ihrem Mann Zach und ihrer kleinen Tochter in Anchorage, ein Haus mit Garten und einem gut gefüllten Vorratskeller.
This is smoked salmon, so sockeye. So we fillet it and then each fish makes 2 fillets.
Zach öffnet den Tiefkühler und Schränke. Überall Lachs. Eingefroren, geräuchert, eingeweckt. Jeden Sommer fährt die Familie zu Pennys Eltern nach Sitka im Süden Alaskas. Als Mitglied des Tlingit-Stammes hat Penny doch das Recht, Lachs für den Eigenbedarf zu angeln. Dieses Jahr waren es maximal 25 Fische. Das reicht für die Familie bis ins nächste Frühjahr. Die Familie ist nicht angewiesen auf den Fisch zum Überleben, aber er erlaubt ihnen Extras an anderer Stelle. Der jährliche Lachs sei nicht mehr so selbstverständlich wie früher, erzählt Penny.
We hit 90 degrees Fahrenheit in the summer of 2019.
Im Sommer 2019 hatten wir über 30 Grad in Alaska. In den Flüssen starben die Fische, als sie zum Laichen hochkamen. Die befruchteten Eier konnten der Hitze nicht standhalten. Das extreme Klima wirkt sich auch auf den Lachs aus. Dieses Jahr haben wir großes Glück, aber ich glaube, die Menschen vergessen bei all der Freude über den Fisch, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass es ihn immer geben wird.
Ganz im Norden Alaskas sind die Folgen des Klimawandels besonders deutlich zu spüren. Die Arktis erwärmt sich 4-mal schneller als der Rest des Landes. Auch hier taut der Permafrost. Im Sommer gibt es heftige Regenfälle und Stürme. Eis bedeckt das Meer jedes Jahr später und schmilzt im Frühjahr früher. Mit Folgen für die Nahrungsmittelsicherheit. Der Meteorologe Rick Thurman konzentriert sich deshalb auf detaillierte Informationen für Menschen in abgelegenen Gebieten im Norden und Westen Alaskas, etwa an der Beringstraße, der Meerenge zwischen Sibirien und Alaska. Für die Ureinwohner dort ist der Abgleich der Vorhersagen des Meteorologen mit der Erfahrung ihrer Stammesältesten überlebenswichtig.
In the Bering Strait region, they're all indigenous communities.
In der Region der Beringstraße leben vor allem Inupiaq und sibirische Yupik-Gemeinschaften. Sie jagen und fischen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dort kommt fast alles, was die Menschen essen, aus dem Meer. Und das Meereis ist nicht nur eine Arbeitsplattform, sondern viele der Meeressäugetiere, die als Nahrung für die Gemeinschaft gejagt werden, bewegen sich mit dem Meereis. Wenn also das Meereis 3 Wochen später als erwartet eintrifft, bedeutet das, dass 3 Wochen lang kein Eis vorhanden ist. Das bedeutet, dass es 3 Wochen lang keine Nahrung gibt, mit der man rechnen kann. Die Entwicklung des Meereises hat also einen großen Einfluss darauf, was Sie und Ihre Familie zu Abend essen werden.
So, what's happening with the sea ice very much is influencing what you and your family are going to have for dinner.
Alaska hat mehr als 100.000 Gletscher. Ein spektakulärer Anblick. Manche Gebirgszüge ziehen sich über hunderte von Kilometern hin. Aber Alaskas Gletscher haben ein massives Problem. 95% von ihnen stagnieren oder ziehen sich zurück. So deutlich, dass man es mit dem Auge sehen kann, wenn man regelmäßig vor Ort ist, wie Corey, Wander- und Kajakführer im Chugach National Forest. 20 Gletscher gibt es hier in Amerikas zweitgrößtem Nationalwald. Corey kann stundenlang über das Schmelzen der Gletscher sprechen, aber das Wort Klimawandel nimmt er gegenüber seinen Tourgästen nicht in den Mund. Auch wenn gerade die Gäste aus anderen US-Bundesstaaten ihn regelmäßig fragen, ob er denn diese These von der globalen Erwärmung wirklich glaube.
Yeah, people ask me all the time if I believe in global warming. And I have to be sensitive about it because it is such a controversial subject for a lot of people.
Der Ausdruck Klimawandel sei zu kontrovers für viele seiner amerikanischen Gäste, sagt der Wanderführer. Sie würden ihm dann nicht mehr zuhören. Deshalb versuche er sie anders mit der Realität zu konfrontieren. Corey führt die Klimawandelzweifler zum Spencer-Gletscher und zeigt ihnen doch die Fotos, die er seit 14 Jahren jedes Jahr an derselben Stelle aufnimmt.
In den 14 Jahren, die ich hier bin, ist der Gletscher etwa 750 Meter zurückgegangen. Mit den Fotos habe ich die Veränderungen dieses Gletschers dokumentiert. Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Es soll den Leuten die Augen öffnen für das, was hier passiert.
It's really important for me personally to open people's eyes to what's happening.
Gut 150 Kilometer weiter fährt Guard Touristen und Einheimische mit seinem Wassertaxi über die Kachemak Bay. Auf der anderen Seite der Bay beginnt der Kenai National Park mit seinen schneebedeckten Gletscherspitzen in der Ferne. Die Aussicht ist gigantisch. Guard macht sich ernsthaft Sorgen, was aus Alaska wird, wenn die Temperaturen weiter steigen. Es macht ihm auch persönlich zu schaffen, wenn er an seinen Bootsantrieb denkt.
Da fahren wir nun. Und was verbrauchen wir gerade? 50 Liter pro Stunde. Das ist nicht gerade null Fußabdruck. Das Boot braucht eine Menge Treibstoff. Ich versuche, so effizient wie möglich zu arbeiten. Ich habe die sparsamsten Motoren, die es gibt, und schaue, dass ich so viele Leute wie möglich auf das Boot bekomme. Es wäre trotzdem gut, wenn man es anders machen könnte. Aber ich glaube, dass solche Touren schon wichtig sind, damit die Leute verstehen, worum es geht. Dass sie einen Gletscher sehen und Gletschereis. Das ist halt eine ganz andere Erfahrung und man kommt nur so dorthin. Aber ja, ich stehe da in einem ständigen inneren Konflikt.
Alaska leidet besonders unter dem Klimawandel. Der nördlichste US-Bundesstaat trägt aber auch selber dazu bei. Die Entdeckung gigantischer Ölvorkommen in der Arktis 1957 führte zu einem Förderboom und füllte Alaskas Staatskasse. Wegen der hohen Förderkosten in der Arktis wird zwar weniger gefördert als vor 40 Jahren, aber weiterhin zahlt der öl- und gasgespeiste Dauerfonds von Alaska jedem Bürger, der mindestens ein Jahr im Bundesstaat gelebt hat, eine jährliche Summe. In diesem Jahr liegt die Ausschüttung bei $3,284. Außergewöhnlich viel wegen des aktuell hohen Ölpreises. Ron zweifelt nicht am Klimawandel. So warme Sommer und so viele Waldbrände wie zuletzt habe es früher nicht gegeben, sagt der Trump-Wähler, der vor über 30 Jahren der Natur wegen und der Freiheit nach Alaska gekommen ist. Der Klimawandel sei ein Problem, findet Ron. Aber anderes sei wichtiger.
Nobody's worried about Biden shutting off these oil fields.
Niemand ist besorgt darüber, dass Biden die Ölfelder abschaltet. Niemand ist besorgt über die fehlende Ölproduktion. Ein Teil unseres Geldes für diesen Staat stammt daraus. Und wenn Biden oder irgendjemand anderes eingreift und die Förderung einstellt, dann verlieren wir Einnahmen. Wir verlieren staatliche Mittel, wir verlieren Arbeitsplätze, wir verlieren Geld.
Jobs, we're losing money.
Die meisten Ureinwohner der Ölförderregion in der Arktis sind zusätzlich über ihre Genossenschaften an den Einnahmen beteiligt. Viele arbeiten in der Ölförderung und in ölnahen Branchen. Gleichzeitig sind hier im arktischen Norden die Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu spüren. Signik Morpins Familie kommt aus Nuksit, einem Dorf nahe der arktischen Beaufortsee, dessen Bewohner zum größten Teil vom Fischen und Jagen leben. Sie hat eine Umweltinitiative gegründet, die gegen die Erschließung weiterer Ölquellen in der ökologisch empfindlichen Arktisregion kämpft. Doch das versteht längst nicht jeder dort.
We can see right before our eyes the climate changing and becoming much more dangerous.
Wir können direkt vor unseren Augen sehen, wie sich das Klima verändert. Und es wird immer gefährlicher, Subsistenzwirtschaft zu betreiben, wie zum Beispiel Walfang. Wenn man einen Wal auf das Eis zieht und es bricht, dann kann das Menschen töten und der Wal ist verloren und fällt ins Meer zurück. Und wir sehen, wie die Verantwortlichen diese Bedenken abtun und behaupten, Klimawandel sei natürlich und dass sich Natur und Tiere wieder erholen und an ihre Umgebung anpassen können. Dabei sehen wir, dass das nicht der Fall ist.
Assimilate to their surroundings and we can see that's not the case.
Das Auseinanderklaffen von Wissen und Erfahrung auf der einen und dem eigenen Verhalten auf der anderen Seite nennt Meteorologe Rick Thoman eine faszinierende Studie über kognitive Dissonanz.
It's a fascinating study in cognitive dissonance.
Das, was sicherlich nicht nur in Alaska der Fall ist, dass die Menschen sich aktiv anpassen an das, was auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene geschieht, während man gleichzeitig leugnet, dass es notwendig ist, irgendwelche Veränderungen vorzunehmen.
Doch die Zeiten ändern sich auch in Alaska. Wäre es früher Selbstmord gewesen für einen Politiker, ernsthaft über Alternativen zu Öl und Gas nachzudenken, lud Alaskas republikanischer Gouverneur im Mai zu einer dreitägigen Konferenz für nachhaltige Energie ein. Wie viele fordert auch Scott Kendall, ein Berater von Alaskas republikanischer Senatorin Lisa Murkowski, umsteuern, aber nicht ohne Öl und Gas.
Sind wir besser dran, wenn diese Million Barrel an der North Slope in Alaska oder in Saudi-Arabien gefördert wird? Ich finde es besser hier, denn es werden Arbeitsplätze geschaffen und es werden Einnahmen erzielt. Und wir können dieses Geld nutzen, um unseren Staat weiter in eine Wirtschaft der erneuerbaren Energien zu verwandeln. Wir haben Windkraft, Vulkane, Geothermie, aber wir brauchen auch diesen Reichtum.
Virtually every Alaskan I know loves Alaska because of its vastness and its unspoiled nature.
Praktisch jeder in Alaska liebe den Bundesstaat wegen der Weite und der unberührten Natur, sagt Klimaforscher Matthew Sturm. Er selber verbringt seine Freizeit am liebsten mit seiner Frau in einer Hütte, abseits vom Straßennetz und ohne fließend Wasser. So wie viele Alaskaner ist er auf ein Motorboot angewiesen, um die Hütte zu erreichen, oder auf ein Schneemobil, wenn im Winter der Boden vereist ist. Sturm hält nichts davon, den Gebrauch von Autos oder auch Flugzeugen pauschal zu verdammen in einem Bundesstaat, in dem viele Orte anders nicht zu erreichen seien. Die Erwärmung in Alaska werde ja nicht allein vor Ort verursacht. Aber der Klimaforscher warnt davor, sich die Lage schönzureden.
Die Natur in Alaska ist nicht unendlich und unverwüstlich. Man muss vorsichtig sein. Man kann sie nicht beliebig reproduzieren. Unberührte Wildnis ist eine einmalige Ressource. Man bekommt sie nicht zurück.
Unspoiled remoteness, untouched by humankind, is a once only commodity. You don't get it back.
Ein Klimaforscher in den USA zu den Gefahren der Klimakrise für Alaska. Das klingt schon sehr eindrücklich und noch lauter rufen viele aus der jüngeren Generation, zum Beispiel Keanu Appeals Josiah.
Hi there.
Er ist gerade mal 17 Jahre, in der 11. Klasse, lebt in New York und engagiert sich bei Fridays for Future in den USA. Ich habe ihn am Telefon erreicht und gefragt, wenn er wählen könnte, er ist ja noch nicht 18, jetzt bei den Midterms im November, wen er denn wählen würde.
Ja, I mean, I can vote next year, which I'm super excited for, but even before I can vote, I think.
Ja, ich darf nächstes Jahr wählen, da bin ich schon sehr aufgeregt. Aber auch wenn ich dieses Mal noch nicht wählen darf, können wir als junge Leute doch viel tun, um Menschen aus unserer Nachbarschaft zu mobilisieren. Die Politiker sind ja auch unsere Abgeordneten. Und deshalb müssen wir sichergehen, dass auch unsere Stimme gehört wird, um die Dringlichkeit der Klimakrise klarzumachen. Da muss endlich was passieren. Wir sollten nicht Leute wählen, die die Klimakrise leugnen. Das sind in überwältigender Mehrheit Politiker aus der Republikanischen Partei. Wir sollten auch nicht nur Demokraten wählen, die verstehen, dass es die Klimakrise gibt, sondern auch welche, die die notwendigen Maßnahmen ergreifen, die sich mit der fossilen Industrie anlegen und das Notwendige tun.
US-Präsident Joe Biden von den Demokraten wird ja in wenigen Wochen 80 Jahre. Wie zufrieden sind Sie denn und die gesamte Fridays for Future-Bewegung in den USA mit seiner Klimapolitik?
Ja, I mean, I don't think it has to do with age specifically, but he is failing on the climate crisis, I think.
Ja, ich finde nicht, dass es mit Alter zu tun hat, aber er versagt in der Klimakrise. Ich kann persönlich sagen, dass viele sich 2020 engagiert haben, dass wir nicht nochmal Trump bekommen. Und ich war sehr hoffnungsfroh, dass wir mit Biden starke Reformen sehen werden in Bezug auf die Klimakrise. Aber das haben wir noch nicht gesehen.
On the climate crisis, but we have not seen the action we need, nowhere near. Biden continues to.
Biden gibt weiterhin viel Geld an die fossilen Energiekonzerne, subventioniert sie. Im Wahlkampf hat er das anders gesagt. Dabei sollten wir eigentlich jetzt die erneuerbaren Energien stärker fördern. Der Inflation Reduction Act war ein Beispiel für Fortschritt. Das war das größte Gesetzespaket zur Reduzierung der Klimakrise in der US-Geschichte. Da haben viele junge Leute genau aufgehorcht. Aber darin gab es auch wieder Förderungen für fossile Energien.
It was also at the same time subsidizing the fossil fuel industry. So we need to make sure we have strong bills.
Wir brauchen eher sowas wie den Green New Deal. Ein Gesetzesvorhaben, das vorsieht, dass die USA bis 2030 ohne fossile Energie auskommen. Wir müssen die wirklich notwendigen Maßnahmen ergreifen und Biden hat es noch nicht getan. Er versteht zwar, dass die Klimakrise existiert, Auch wenn er nicht genug tut, ist er besser als nichts.
He's better than nothing.
Biden ist also besser als nichts, aber die USA sind ja bei den Pro-Kopf-CO2-Emissionen immer noch ganz weit vorne weltweit mit Saudi-Arabien, Katar, Australien oder Kanada. Wer soll denn das ändern?
I would hope Biden, but he is not.
Ich habe auf Biden gehofft, aber er ist das nicht. Die USA sind in der Weltgeschichte der größte CO2-Emittent. Aktuell sind wir die Nummer 2 hinter China. Die USA versagen in der Klimakrise. Und wir haben sie verursacht, die Leute im globalen Norden, die USA. Und das betrifft jetzt alle. Den globalen Süden noch drastischer als uns hier in den USA. Und deshalb müssen wir hier etwas tun. Die USA müssen ein Anführer bei der Klimarettung sein. Es geht dabei nicht um Ideologien, es ist eine Frage von Überleben und Nicht-Überleben.
Und trotzdem ist ja wenig passiert. Hat das auch mit dem politischen System in den USA zu tun, das ja sehr alt ist? Inzwischen gibt es in vielen Ländern eben ein Mehrparteiensystem. In den USA sind es eigentlich nur zwei, auch wenn es ja zum Beispiel eine grüne Partei gibt, die aber kaum mediale Präsenz erhält. Warum ist die grüne Partei in den USA so unwichtig?
Well, the way our political system is set up here in the United States, we really have a system that's set up to.
Naja, so ist das politische System in den USA. Wir haben diese beiden Parteien an der Macht, die Demokraten und die Republikaner. Und keine dieser Parteien ist bereit, die Macht, die sie hat, aufzugeben.
Two-party system, and neither of these two parties are willing to give up the power they have. I think if we really want to have a functioning democracy, we have to look closely.
Wenn wir wirklich eine funktionierende Demokratie haben wollen, müssen wir sicherstellen, dass wir eine Demokratie haben, in der man nicht nur wählt zwischen schlimm und etwas besser, aber immer noch ziemlich schlecht. Wir müssen sicherstellen, dass wir für Leute stimmen können, mit denen wir übereinstimmen. Wir brauchen eine repräsentativere Demokratie.
Sie sind jetzt 17, lernen für Klausuren in der Schule und engagieren sich dann eben nebenbei für so ein komplexes Thema wie den Erhalt des Klimas. Warum?
Yeah, I feel like as far back as I can think, the climate crisis has been something I've thought about.
Ja, solange ich zurückdenken kann, habe ich über die Klimakrise nachgedacht. Schon in der Grundschule habe ich etwas darüber gelernt und da war ich besorgt, wie meine Zukunft aussehen wird.
Being concerned about what my future is going to look like. And
Und jetzt, 2022, schaue ich in die Nachrichten und auf die Welt und sehe, ein Drittel von Pakistan ist unter Wasser und nichts passiert.
A third of Pakistan being underwater and no action.
Ich sehe den zweitgrößten Hurricane in der US-Geschichte, der das Land zerstört hat und nichts passiert.
Destroying the country and no action. Seeing all of.
Ich sehe, dass Puerto Rico erneut keinen Strom mehr hat und nichts passiert.
I can't just stand by and watch that happen and let.
Ich kann mir das nicht länger ansehen und nichts tun, während Leute sterben und unsere Zukunft verschwindet. Deshalb bin ich bei Fridays for Future, um einen Unterschied zu machen. Es ist unsere Verantwortung, unsere Stimme zu erheben und Taten zu fordern. Unser Zeitfenster schließt sich. Wir haben weniger als 8 Jahre, um etwas zu tun. Sonst werden noch mehr Leute sterben. Darum bin ich bei Fridays for Future. Darum liegt mir das am Herzen.
Kiano Appeals Josiah, ein Schüler, 17 Jahre aus New York City war das. Vielen Dank. Im November startet die 27. UN-Klimakonferenz, dieses Mal in Ägypten. Mal schauen, wie laut oder kleinlaut die US-Regierung dort auftritt. Ich bin André Zanto und mehr zur Klimakrise können Sie auch hier hören, regelmäßig in weiteren Folgen der Weltzeit, unser Auslandspodcast, um mehr zu wissen aus der Welt. Abonnieren Sie uns gern und wenn Sie noch ein Herzensthema haben, das Sie hier gern hören würden, dann schreiben Sie uns bitte an weltzeit@deutschlandradio.de. Das ist dann Ihr Wunsch für unsere Wunsch-Weltzeit. Kurz vor Weihnachten, dafür sammeln wir jetzt schon Ihre Vorschläge. weltzeit@deutschlandradio.de. Welches Thema aus dem Ausland wollen Sie hier gerne mal besprochen haben? Bis dahin.